Vielleicht geht es dir ja genauso und du kennst diese tiefe Sehnsucht nach Sinn, die immer wieder aufflackert, dieses Sinnflimmern. Oft braucht es nur einen äußeren Impuls, einen Funken. Vielleicht ja eine Geschichte, die uns Mut macht, damit wir uns auch trauen, unseren eigenen Weg zu gehen und bei uns selbst anzukommen. Ich bin auf der Suche nach diesen Erfolgsgeschichten. Erfolg, der sich in Lebenserfolg misst, persönlicher Erfolg, Zufriedenheitserfolg, angekommen sein bei sich selbst, Berufung statt Beruf, Lebensfreude und Leidenschaft, Sinnflimmern und Funkenflug, der Podcast für Inspiration und Mut zur Veränderung. Worte sind wie Funken, mit der Macht ein Feuer zu werden. Folgt mir und lasst euch auf spannende Geschichten ein. Jede Geschichte sprüht Funken voller Leidenschaft und Inspiration. Finde den Funken, der dich anzündet. Und dann trau dich, deinen Weg zu gehen. Ich spreche heute mit Gisela Knobel. Gisela erzählt uns ihren Weg als erfolgreiche Kommunikationsdesignerin hin zu einer Frau, die durch einen schweren persönlichen Schicksalsschlag ihr Leben und ihre Arbeit neu ausgerichtet hat. Nach der Krebsdiagnose ihres Mannes und seinem dann folgenden Tod stellte sie sich Fragen, die viele von uns irgendwann bewegen. Was trägt uns wirklich? Was gibt unserem Leben Sinn? Und wie finden wir nach schweren Krisen wieder Vertrauen und Orientierung? Noch während der Krankheit ihres Mannes entstanden erste kreative und persönliche Projekte, die beide gemeinsam entwickelten. Mit Workshops und Begegnungsräumen legten sie den Grundstein für das, was später zu einem wichtigen Teil von Giselas neuem Weg werden sollte. Sie gründete C'est la vie, um Menschen neue Perspektiven zu zeigen, ihre Kreativität als Kraftquelle zu nutzen und wieder stärker mit sich selbst in Verbindung zu kommen. Heute leitet Gisela Kurse zum intuitiven, heilsamen Malen und schafft Räume für persönliche Entwicklung, Reflexion und Veränderung. Wir sprechen über Verlust und Neubeginn, über Mut, Intuition und darüber, wie aus einem Schicksalsschlag ein völlig neuer Weg entstehen kann. Ja, hallo liebe Gisela. Ich freue mich, dass du heute da bist und die Zeit hast, uns deine ganz persönliche Geschichte zu erzählen. Bei dir geht es auch um das Thema Kehrtwende, aber nicht nur im beruflichen Bereich, sondern aufgrund persönlichen Schicksalsschlägen, die dich dazu gebracht haben, dich auch beruflich weiterzuentwickeln. Und davon erzählst du uns heute. Herzlich willkommen.
Hallo Annika, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Genau. Meine Geschichte, ja, wo soll ich anfangen? Es ist tatsächlich so, dass ich in meinem Fall einen sehr schönen Beruf gewählt hatte. Ich bin Kommunikationsdesignerin und habe den auch immer sehr, sehr gerne ausgeübt und war schon viele Jahre selbstständig, als dann zu Corona, das uns ja alle sehr getroffen hat, auch noch mein Mann eine Krebsdiagnose bekommen hat. Und ich sozusagen von einem Moment auf den anderen irgendwie in der Pflicht war, als selbstständige Mutter von zwei Kindern, meine Zukunft neu auszurichten. Mit der Perspektive, dass mein Mann diese Krankheit eben nicht überleben wird. Ja.
Ja, ein sehr großer Schicksalsschlag, den du da erlebt hast. Und ein Grund mehr, die Geschichte zu teilen und anderen Mut zu machen, die sich vielleicht auch in einer Situation befinden, wo man nicht so ohne weiteres denkt, wie man das schaffen kann und wie man daraus dann für sich auch noch eine positive Weiterentwicklung ziehen kann. Also einmal mehr Dankeschön, dass du das heute hier mit uns teilst.
Es ist mir tatsächlich ein sehr großes Anliegen, weil ich gemerkt habe in meinem Umfeld, als es uns so schlecht ging, dass ich so viel Betroffenheit gespürt habe. Und natürlich war es eine sehr schwere Zeit mit vielen, vielen Ängsten. Aber ich habe tatsächlich sehr früh schon in mir diesen Gedanken getragen, dass jeder Schicksalsschlag auch eine Chance ist für Neuausrichtung.
Da gibt es auch, glaube ich, ein Sprichwort. Also oder in irgendeiner Sprache ist das Wort für Schicksal und für Veränderung und Chance ein und dasselbe. Ich glaube, irgendwo im asiatischen Raum. Das habe ich mal gehört. Das finde ich auch. Ja, das ist was Besonderes, wenn man das so sehen kann. Ja. Warst du schon immer so ein sehr positiv denkender Mensch oder hast dein Schicksal gerne selbst in die Hand genommen? Oder Hattest du das Gefühl, das, was du da erlebt hast, hat dich dazu gebracht, Dinge anders zu sehen und zu bewerten? Oder ist das schon immer so in dir verankert gewesen, Ärmel hochkrempeln, das Gute sehen und weitermachen?
Ich glaube, das ist von Anfang an in mir angelegt gewesen, ja. Also ich war schon auch als Kind sehr vielseitig unterwegs und ich habe ein unglaublich großes Autonomiestreben in mir.
Ja, schön.
Und das hat mir in der Zeit natürlich geholfen.
Was magst du darüber erzählen? Wo magst du ansetzen und sagen, das war so der Tiefpunkt und ab dann ging es weiter? Oder magst du vorher noch mal drauf eingehen, dass du im Grunde genommen mit dem, was du ja beruflich gemacht hast, rundum zufrieden warst und sich dann trotzdem eine Veränderung ergeben hat?
Ich glaube tatsächlich, dass es wie so ein Weg mit vielen Etappen war und dass ich in diese Situation langsam reingewachsen bin und auch diese Veränderung dann Schritt für Schritt kam. Und das Schöne, das möchte ich jetzt einfach hier auch nochmal sagen, weil wir hatten im Grunde genommen Glück, weil mein Mann eben nach der Diagnose noch 3 Jahre gelebt hat. Es gibt ja auch viele Fälle, wo der Krebs diagnostiziert wird und die Leute dann nur noch wenige Wochen oder Monate Zeit haben. Und so konnten wir Abschied nehmen und gemeinsam auch sozusagen in diese neue Situation gehen. Und ich glaube, dass auch vieles, was ich dann geändert habe oder was ich angefangen habe, ich schon zusammen noch mit meinem Mann angefangen habe und er mir irgendwie auch noch viel mitgegeben hat. Also ich konnte sozusagen ein bisschen seine Ideen und seine Visionen oder das, was ihm wichtig ist, auch in meiner neuen Arbeit weitertragen.
Ja, schön.
Und das ist das, was nach seinem Tod mir extrem viel Halt gegeben hat. Ich hatte ihn dann immer ganz nahe bei mir, bei dem, was ich gemacht habe. Und das klingt jetzt ein bisschen sehr spirituell, aber ich hatte manchmal wirklich auch so Momente in meiner neuen Tätigkeit, darauf will ich gleich noch eingehen, was ich gemacht habe, dass es wirklich so durch mich durchgeflossen ist.
Schön.
Also, dass ich irgendwie angebunden war an was Größeres.
Ja.
Und ich selbst, während ich tätig war, erstaunt war, dass ich plötzlich Dinge kann, die ich vorher gar nicht wusste, ja.
Das hat dir so eine innere Bestätigung und Kraft gegeben. Das ist immer so, klar, daran mag man glauben oder nicht, weil du auch gesagt hast, es ist spirituell, aber ich weiß, was du meinst, dieses Gefühl, wenn sich's so richtig anfühlt oder wie so ein ist der richtige Weg, wenn sich's so anfühlt. Das ist ein ganz bestimmtes Gespür, was man vielleicht in solchen Momenten dann auch hat, ja.
Und auch dieses Gefühl, dass Dinge so leicht von der Hand gehen, wo man früher vielleicht gedacht hätte, oh Gott, da muss ich jetzt tagelang mich vorbereiten oder nochmal studieren. Ja, also ich muss mich weiterbilden oder so. Und plötzlich entdeckt man Talente an sich, die irgendwie wie von selbst zugeflogen kommen. Warum das so ist, ja, vielleicht, wenn jemand geht, ändert sich auch immer das System und die Energien und so, ja. Vielleicht hatte ich auch plötzlich in einem Bereich mehr Freiraum, der mich vorher eingeschränkt hatte oder so. Aber auf jeden Fall konnte ich andere Dinge ausleben und auch wahrnehmen und bin da so sehr natürlich eigentlich in den neuen Weg so gespült worden. Ja,
ja, sehr schön.
Ohne große Anstrengung.
Was konkret hast du verändert oder was war der Aha-Moment, bei dem du gesagt hast, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, was anderes, einen anderen Weg einzuschlagen, was anderes zu machen oder so ein bestimmtes Gefühl, was aufkam. Du hattest im Vorgespräch auch gesagt, du hattest klar auch schicksalsbedingt dann das Gefühl, du brauchst mehr Tiefe oder auch mehr Sinn. Was war das so an Gedanken und Gefühlen aus der Situation heraus und was konkret hast du gemacht?
Also ich glaube, es gibt so ein paar Wegmarken. Also es fing schon an, als mein Mann noch lebte, dass ich in der Corona-Zeit und in seiner Krankheitszeit mir eben einen eigenen Raum angemietet habe. Ich hatte davor 6 Jahre Homeoffice gemacht als Grafikdesignerin, Kommunikationsdesignerin und dann auch da meine Kinder unterrichtet in der Corona-Zeit. Dann hatte ich diesen starken Impuls, ich brauche wieder Raum für mich, ich muss hier raus und habe das wirklich trotz Risiken, jetzt nochmal eine finanzielle Belastung auf mich zu nehmen, wirklich einfach innerhalb kürzester Zeit gemacht. Ich habe ein Büro gefunden, direkt nebenan.
Genial.
Das ist 20 Meter von meinem Zuhause. Das war so der erste Impuls in dieser Krankheitsphase, wo ich wusste, ich muss diesen Schritt jetzt gehen.
Ja.
Das hat zu sehr viel Unverständnis bei meinem Mann geführt, weil er eigentlich mich finanziell eher in Sicherheit sehen wollte. Aber da war ich schon immer stur. Also wenn ich sowas spüre, dann mache ich das einfach. Das war so der erste Schritt. Dann habe ich da mit dem Einzug haben meine Kinder Designagentur gespielt und ich mache sehr viel Zeitschriften, also ich layoute viel und gestalte Magazine Und dann habe ich aus so einem Impuls heraus gesagt, Kinder, warum wollt ihr das eigentlich nicht in echt machen? Ihr müsst es nicht spielen, wir können ein echtes Heft rausbringen.
Ah, oh, Wahnsinn, wie cool, ja.
Und dann haben wir das sofort umgesetzt. Sie haben ihre Freunde eingeladen und dann wurde sozusagen eine Redaktionskonferenz einberufen und sie konnten sozusagen in diesem Erwachsenen-Setting einfach ihre eigene Zeitschrift machen. Ich habe denen erklärt, was für Berufe es gibt. Sie konnten nach ihren Neigungen sich ausprobieren, fotografieren, illustrieren, schreiben. Und
schön.
Das ging irgendwie so ganz natürlich los. Und dann kam plötzlich mein Mann, der gesagt hat, Moment mal, ich möchte eigentlich auch gerne Workshops und Kurse geben. Und dann hat er zusammen mit mir noch, als er schon ziemlich krank war, zwei Workshops geleitet, ein Kuschelseminar und ein Seminar zum Thema Bauchgefühl,
Wahnsinn.
Wie man eben sozusagen mehr auf sein Bauchgefühl hören kann.
Ach schön.
Und da war das aber immer noch so, dass ich eigentlich so das Gefühl hatte, ich assistiere ihm.
Ja.
Ich begleite ihn, weil er war Lehrer und er war es gewohnt, so vor vielen Menschen zu stehen und zu referieren. Und ich habe einfach gedacht, ich gebe ihm den Raum dafür. Das bietet sich an in meinem Büro. Und so haben wir zwei wirklich wunderschöne, intensive Abende erlebt. Bei dem Kuschelseminar waren, glaube ich, 18 Freunde und Familienmitglieder anwesend. Und das hat ihn so glücklich gemacht in diesem Moment. Da hat er auch seine Krankheit vergessen. Und ich habe so gesehen, das hat ihm wirklich richtig, richtig viel bedeutet.
Erzähl mal mehr darüber, was man sich darunter vorstellt, ein Kuschelseminar. Also wirklich wortwörtlich Gruppenkuscheln im Sinne von sich wohlfühlen, sich geborgen fühlen, das Gefühl, da ist eine Gruppe, die mich hält und auffängt. Wie muss ich es mir vorstellen?
Also mein Mann hat einfach Übungen angeleitet, die wir aus unserer gemeinsamen, also wir waren öfters auf Yoga-Festivals und haben so Seminare auch selber besucht und er hat sich dann einfach Methoden und Übungen zusammengesucht, die ihm gefallen haben. Und im Grunde genommen geht es eigentlich nur darum, dass man Menschen auf einer anderen, tieferen Ebene begegnet.
Ja.
Und eine der ersten Übungen zum Beispiel war, dass man sich jemandem gegenübersetzen sollte, den man nicht kannte, also einer fremden Person. Und mein Mann hat so eine Mantra-Musik angemacht und dann sollte man sich, ich glaube, es waren 7 Minuten in die Augen schauen.
Wow, das klingt wenig, aber das ist sehr lang.
Das ist unglaublich lang.
Vor allen Dingen einer fremden Person, das ist
genau.
Unglaublich schwierig.
Und, es geht dann eigentlich darum, dass man sich traut, Nähe zuzulassen.
Ja.
Es ist überhaupt nichts Sexuelles oder so, sondern einfach, dass man diese Ängste ablegt und je näher man den anderen Menschen dann auch kommt, desto mehr merkt man ja auch, wie wohlgesonnen die Mitmenschen sind, ja. Und man kann sich auf einer viel tieferen Ebene begegnen. Und am Ende dieser Übungen, ich glaube, irgendwann haben wir alle miteinander getanzt.
Schön.
Und dann hat sich das eigentlich von ganz von selber ergeben, dass wir dann alle so eng auf dem Boden zusammenlagen. Das war nur der Abschluss, ganz am Ende sozusagen, dass dann wie so ein riesen Menschenknäuel entstanden ist.
Ein Knäuel, ja.
Genau.
Ja, aber wie schön auch für deinen Mann, weil das klingt danach, als wäre ihm das nochmal ein Bedürfnis gewesen, wenn du sagst, ihr wart sowieso schon auch mit Yoga und auch spirituell oder mit solchen tiefsinnigeren Themen verbunden und unterwegs, dass ihm das ein Bedürfnis war, diesen Gedanken oder diese Idee auch nochmal so ausleben zu können und das so umsetzen zu können. Und du konntest eben den Raum und die Gelegenheit dafür geben. Das ist doch auch ein sehr schönes Geschenk, was du ihm da auch noch gemacht hast.
Mit Sicherheit. Und er hat mir gezeigt, dass man viele Ängste auch ablegen kann, weil er hat wirklich seinen kompletten Freundeskreis, er hat sogar seine Lehrerkollegen eingeladen. Und ich habe immer noch gesagt, du bist doch total verrückt, ja? Willst du jetzt wirklich mit einem Kollegen hier kuscheln, ja? Und aber dadurch, dass ihm war ja alles egal. Er hatte nichts zu verlieren und das hat mir so imponiert. Da habe ich gemerkt, wenn ein Mensch nichts mehr zu verlieren hat, dann macht er einfach das, was ihm wirklich, wirklich wichtig ist.
Ja, das ist ein guter Gedanke, das stimmt. Dann lässt man so alles fallen, was uns sonst in der Gesellschaft und anerzogen oder aufdiktiert, so im Negativen fesselt oder zurückhält oder in Schranken und Formen presst, ja. Das ist ein schöner Gedanke, dann auch aus so einer Tragik heraus nichts mehr zu verlieren zu haben, aber dass man da sich auch viel freier geben kann, ja.
Ja, das hat mir wirklich sehr imponiert damals. Er hätte ja allen Grund gehabt, auch einfach sich zurückzuziehen, aber das hat er bis zum Ende nicht gemacht. Also er ist immer auf der Bühne geblieben des Lebens tatsächlich, bis zu seinem Tod. Er war auch ein sehr ambitionierter Hobbymusiker und hat in sehr, sehr vielen Bands gespielt und wir haben uns auch so kennengelernt als Mitmusiker. Und über die Musik haben wir uns kennengelernt, genau. Und das war irgendwie so einfach er. Er war wirklich on stage bis zum Schluss, ja. Und das ist auch was ich wahnsinnig schön finde, ja, dass er einfach sich da so selber treu geblieben ist. Ja.
Ja, das ist schön. Vielleicht war es ihm auch ein Bedürfnis, auf die Art auch noch was weiterzugeben an seiner Art Lebenseinstellung.
Auf alle Fälle. Er war die letzte Woche, bevor er gestorben ist, palliativ auf der Station. Und der vorletzte Tag, wo ich ihn gesehen habe, bin ich in sein Zimmer gekommen. Und plötzlich geht die Tür auf und ein ganzes Filmteam ist erschienen mit der Oberärztin. Oh. Und haben angefangen, ihn zu interviewen und zu filmen. Also so eine eine vorgeführte Visite sozusagen, ja. Und ich wusste nicht, was los ist. Ich habe einfach mitgespielt. Ich habe so die fürsorgliche Ehefrau gemimt, ja, und gelächelt und gesmiled und alles. Ja, ja. Und irgendwann war der ganze Pult, der draus ist, waren wirklich irgendwie 5 Ärzte, 3 Kameramänner, ich weiß nicht was.
Krass.
Das Zimmer war voll und die gehen wieder raus. Und ich sage so, was war bitte das jetzt? Und dann meinte er so, ja, die machen gerade so einen Imagefilm übers Sterben. Und ich dachte, ich spiele da mit, weil ich möchte gerne auch das weitergeben, dass das was ganz Natürliches ist und so.
Wahnsinn.
Und dann meinte der Kameramann so, ja, Frau Knobel, jetzt sind Sie blöderweise auch mit auf der Aufnahme. Das war alles gerade so toll, was Ihr Mann gesagt hat und so. Was machen wir denn jetzt? Und dann habe ich nur gesagt, ja, okay, dann nehmt das Material, wenn er das möchte. Aber es war schon für mich erstmal sehr überwältigend. Aber er ist wirklich total rausgegangen damit, ja.
Richtig gut. Für viele vielleicht ein befremdlicher Gedanke, aber wenn man das so hört, also auch mit so einer Selbstverständlichkeit, wie er da rangeht, wirklich einfach nur großartig. Und also sowas kann ja vollkommen Mut machen in den Situationen, wo es vielleicht Schicksale gibt, die unabwendbar einfach ein Ende vor Augen haben. Und der Umgang damit ist wirklich sehr besonders.
Und das hat für uns als Hinterbliebene, also meine Kinder und ich, das hat uns so ein Vertrauen gegeben. Und meine kleine Tochter zum Beispiel, die hat irgendwann mal gesagt, als ich meinte, vermisst du den Papa eigentlich und so, da meinte sie so ganz selbstverständlich, aber der ist doch eh da.
Na schön.
Und ich habe auch tatsächlich keine tiefen Trauerphasen meiner Kinder erlebt, in dem Sinne, dass sie verzweifelt waren oder nicht weiter wussten, weil er das ihnen so klar und ehrlich immer kommuniziert hat, was mit ihm los ist. Und einmal hat er auch zu ihnen gesagt, ich gehe nur voraus.
Ach, toll. Ja, sehr bewundernswert, wirklich. Und auch verständlich, dass du dann aufgrund der Situation für dich da auch Kraft und auch Mut zur Veränderung rausziehen konntest. Also auch, ja, auch wirklich nochmal selbst wachsen und über dich hinaus wachsen konntest. Wie kam das dann, dass du dann nach dieser ersten natürlich Trennungsverarbeitung und Dinge ordnen und sortieren müssen, dann für dich entschieden hast, so, und jetzt ändere ich für mich konkret was. Jetzt will ich auch noch was.
Also es waren, glaube ich, 2 Punkte. Zum einen habe ich angefangen zu malen. Ich hatte als junge Frau und in meinem Studium sehr viel gemalt und habe das dann aber in der Berufslaufbahn irgendwie immer mehr zur Seite gelegt. Es waren einfach zu viele andere Dinge. Und das war so ein Anker für mich. Also das kam ganz natürlich. Ich musste irgendwann wieder die Farben auspacken.
Schön.
Und habe einfach angefangen, das wieder in mein Leben zu integrieren. Und zwar nicht in dem Sinne, ich möchte Künstlerin werden, ja, sondern das sind 10 Minuten am Tag, wo ich bei mir sein kann, wo ich reflektieren kann und wo ich auch das, was passiert ist, so verarbeiten kann. Und eigentlich im Tun ist mir das immer bewusster geworden, dass das für mich eine sehr, sehr gute Art zu reflektieren ist.
Kreativität ist ja auch heilsam, sagt man ja auch immer wieder. Und gerade wenn man es so nutzt, wie du es gerade beschreibst, dass es da auch gar nicht auf das Ergebnis ein bestimmtes Bild ankommt, sondern das Schaffen und Kreativsein an sich.
Ja, es ist einfach eine Art, mit sich selber so verbunden zu sein, wenn man in diesen Flow kommt. Und ich kann auf diese Art und Weise irgendwie anders meine Gedanken auch beobachten und habe das als sehr heilsam und gut empfunden schon. Und das andere war, dass ich in der Zeit, wo mein Mann so krank war, auch eine Begleitung hatte. Also ich hatte immer wieder Sitzungen und Treffen mit einer Schamanin. Das war eine gute Freundin von mir. Oh. Und parallel zu dem, ich fange an zu malen, habe ich sie irgendwie auch aus so einem Impuls rausgefragt, ob sie Lust hat, mit mir zusammen Kurse anzubieten. So in dem Sinne, wie mein Mann das gemacht hat. Und da sind schon dann ziemlich bald, ich glaube so ein halbes Jahr, nachdem mein Mann verstorben war, haben wir Sternenstunden gegeben. Es war einfach so ein Raum, schön, wo wir mit Malerei und Meditation und Tanz und Gesang einfach so Formate angeboten haben.
Wie so ein Workshop zum inneren Auftanken, so muss man sich das vielleicht vorstellen. Oder so ein meditatives, kreatives Ausleben und Auftanken.
Ja, genau. Wahrscheinlich habe ich mir da irgendwie einfach meine eigenen Therapiesitzungen geschafft oder so. Ja, habe vielleicht auch die Leute so ein bisschen benutzt, aber es war irgendwie so ein Halt, den ich dadurch hatte, durch diese regelmäßigen Treffen mit den Menschen, die da auch Lust drauf hatten.
Ja.
Und da habe ich alles Mögliche ausprobiert. Also wie gesagt, wir haben miteinander auch gesungen und so. Und nach hat sich immer mehr so rauskristallisiert, dass das Kreative, das Malen eigentlich schon mein Metier ist. Mhm. Und die Freundin, die Annette, hat mich auch dann immer mehr drin bestärkt. Die hat mich auch so ein bisschen an der Hand genommen und hat mir auch gezeigt, wie man so Gruppen führt und wie man den Raum hält. Ja, das ist ja alles auch nicht so ohne.
Ja.
Wenn da so Energien dann losgetreten werden, dann kann das ja manchmal auch zu so starken Emotionen bei den Teilnehmern führen. Und das muss man ja auch irgendwie lenken und aushalten können.
Ja. Ja, genau, da kommt dann viel hoch, wenn man plötzlich den Raum und die Möglichkeit hat, mal die Alltagsanspannung loszulassen, ja.
Genau. Und der eigentliche Initialzündungspunkt zu meinem kreativen Impuls, den ich seit 2 Jahren jede Woche gebe, war eigentlich eine Situation mit meiner Mitarbeiterin. Ich hatte zu der Zeit eine Angestellte, die mich unterstützt hat in der Büroarbeit. Und die ist dann durch einen eigenen Schicksalsschlag in eine Depression verfallen.
Oh, oje.
Und es war sehr fordernd für mich, weil ich ja so mein Geschäft am Laufen halten musste und plötzlich das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt auch um diese Frau kümmern.
Ja.
Die wiederum aber selber natürlich auch in der Zeit, wo ich getrauert habe, sehr viel für mich da war. Also wir waren wirklich sehr eng verbunden. Und dann habe ich eines Morgens aus so einem Impuls heraus eigentlich einfach meine Malsachen mit ins Büro genommen und habe gesagt, so, jetzt, wir gehen jetzt nicht an den Computer,
cool,
sondern wir malen jetzt miteinander eine Stunde und dann gucken wir mal, wie es dir geht.
Ach toll, und?
Und dann war das irgendwie so erfolgreich, also ich habe so schnell diesen positiven Aspekt bei meiner Mitarbeiterin bemerkt, dass ich das dann nicht mehr aufgehört habe. Ich habe dann wirklich konsequent seitdem, das war glaube ich Anfang 2024, habe ich konsequent einmal in der Woche eine Stunde in meinem Raum gemalt.
Wahnsinn. Weil du ja auch direkt bei der ersten Initialzündung gesehen hast, wie wirkungsvoll das ist, wie effektiv und wie das funktioniert hat. Du hattest die richtige Idee. Du hattest die Idee, dass es funktionieren wird, dass es was Positives bewirkt. Und das war der richtige Moment, festzustellen, ja, das muss ich weitermachen.
Genau so war es. Und jetzt ist es einfach gewachsen. Ich hatte dann die Leute erst bei mir im Raum und jetzt habe ich es tatsächlich online umgestellt. Also man kann jetzt einmal die Woche Freitag früh bei mir den kreativen Impuls machen, einfach von zu Hause aus.
Mhm.
Und da hat sich jetzt eine kleine Gruppe herausgebildet.
Sehr schön.
Und ich biete jede Woche einen Impuls an zu einem bestimmten Thema. Es sind irgendwelche Lebensthemen.
Beschreib mal, was zum Beispiel, was wird morgen dran sein? Oder darfst du es vorher nicht verraten?
Doch.
Dann sag, was letzte Woche dran war.
Doch, ich kann das schon verraten. Entspannter Fokus ist morgen dran.
Oh, okay. Entspannter Fokus. Mhm. Klingt ein bisschen widersprüchlich, aber das ist wahrscheinlich genau so gewollt, ne?
Es ist genau so gewollt. Also das Format soll neue Perspektiven für die Menschen aufmachen. Ja, das ist natürlich mein Ziel. Ich möchte gern auch immer was Neues schaffen und neue Gedanken irgendwie in die Welt setzen. Entspannter Fokus bedeutet aus meiner Sicht einfach, es gibt für mich 2 Arten von Fokussierung. Es gibt die Fokussierung, wo wir sehr angestrengt sind und die sehr so mit Leistung verbunden ist.
Ja,
und
so im Job,
genau,
denkt man da typisch dran, ne? So, okay, ich muss mich jetzt mal konzentrieren, ich muss was wegarbeiten.
Ja, ja, oder wenn wir unseren Kindern sagen, wenn du Hausaufgaben machst, räum deinen Schreibtisch vorher auf und so weiter.
Ja, genau.
Mhm. Jetzt ist es aber so, dass wir ja alle total unterschiedliche Gehirne haben und jeder seinen Fokus ganz anders findet. Und dafür will ich morgen sensibilisieren.
Ah, okay, das klingt gut. Mir ist jetzt im Nachgang noch eingefallen, dass so ein entspannter Fokus, da könnte man auch an Meditation denken.
Ja.
Das ist ja auch ein bisschen so. Da hat man ja auch das Ziel der Entspannung und fokussiert sich zumindest ja darauf, zu versuchen, sich zu entspannen. Ich bin immer nicht so erfolgreich mit Meditation. Ich habe es immer mal wieder probiert. Mein Gehirn ist einfach zu laut. Ja.
Das kenne ich auch. Aber bei mir ist es in der Schlussentspannung im Yoga immer so, dass ich die besten Ideen habe.
Ja.
Also ich habe inzwischen fast schon ein bisschen aufgehört, mich zu zwingen, nichts zu denken, weil ich weiß, dass ich meistens richtig, richtig gute Ideen bekomme.
Ja.
Und mit dem entspannten Fokus meine ich eigentlich diese Flow-Zustände, ja? Also ich habe das Glück, dass ich in meinem Job als Kommunikationsdesignerin, wenn ich am Computer sitze und gestalte, ganz oft in diesen Zustand verfalle. Also ich kann wirklich 6 Stunden am Stück oder noch länger am Computer meine Gestaltung machen und bin total glücklich, ja?
Ja, schön.
Das ist jetzt nicht selbstverständlich, aber ich weiß, dass jeder Mensch eine bestimmte Art braucht, um in diesen Fokus zu kommen. Und ich habe auch durch meine Kinder gelernt, meine eine Tochter, die hat eine Rechtschreibstörung. Und deswegen habe ich mich ein bisschen eben auch mit so Lernmethoden und so auseinandersetzen müssen. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass sie sich am besten konzentrieren kann beim Vokabellernen oder so, wenn sie nebenher Musik hört.
Ah, okay. Das habe ich schon öfter von Leuten gehört. Und das ist was, das habe ich bei mir sehr früh festgestellt, dass es gar nicht funktioniert. Also das, ich hänge dann in den Liedtexten und kriege nichts mehr hin. Das würde mich zu sehr ablenken. Ich bin auch jemand, ich muss in totaler Stille und Dunkel schlafen und mit Oropax, sonst kriege ich den Kopf einfach nicht ruhig.
Aber so ist es bei jedem von uns anders. Und das ist eigentlich so meine Intention mit dem kreativen Impuls, dass ich die Menschen sensibilisiere, auf sich selber zu gucken und nicht so sehr auf das zu hören, was die Gesellschaft uns sagt.
Ja, spannend.
Und es gibt am Ende von dieser Malübung immer, also wir sind eine kleine Gruppe, es sind nicht viele Leute, ich würde mal sagen zwischen 3 und 8 Leuten. Mhm. Und am Ende, wenn die Menschen, die mitmachen wollen, zeigen wir uns auch die Bilder, die entstanden sind. Wir tauschen uns dazu aus, wie ging es dir jetzt beim Malen? Wir tauschen uns nicht darüber aus, wie die Bilder aussehen, sieht ja jeder, sondern wie ging es dir denn dabei, so und so auf diese Art und Weise zu malen? Und das ist total spannend, weil wir haben da jedes Mal die ganze Bandbreite. Ja? Eine Person sagt, oh, ich war total ruhig und entspannt und glücklich. Und der Nächste sagt, oh, ich hatte es so aggressiv gemacht gerade.
Ja. Da kommt dann einfach alles raus. Da kommt dann wirklich alles raus, was man sonst vielleicht die ganze Zeit versucht zu unterdrücken. Je nachdem, was gerade los ist.
Ja. Ja, aber das Schönste für die Teilnehmer ist eigentlich immer die Perspektive der anderen, weil sie einfach merken, okay, wir haben jetzt alle das Gleiche gemacht und wir reagieren alle so unterschiedlich. Mhm. Es öffnet einfach so die Augen für die Vielfalt und es macht toleranter, glaube ich.
Oh, das ist schön. Ja, das ist gut.
Weil wir sind es ja so gewohnt, dass wir, ich meine, mein Kopf ist auch sehr laut. Ich tue mich auch wirklich wahnsinnig schwer, Annika, den auszuschalten. Aber der Fehler, den wir hier machen, ist, dass wir das alles glauben. Also wenn wir das alles glauben, was in unserem Kopf los ist, dann machen wir, glaube ich, einen großen Fehler.
Und das stimmt. Glaub nicht alles, was du denkst, habe ich mal gelesen.
Genau, das hängt neben meinem Schreibtisch, dieser Spruch, ja.
Ja,
und viele, vor allem Frauen, haben auch diese Kleinmacher in ihrem Gehirn setzen. Ja. Und das ist einfach richtig schön, wenn man dann so merkt, dass die Leute anfangen, so loszulassen und zu entspannen und einfach auch mehr an sich selber glauben. Und dazu braucht es wirklich nur diese kleinen Malübungen jede Woche.
Richtig gut. Das heißt, da hast du ja für dich auch klar aus dieser Krise heraus und aus dem Impuls, den du ja auch noch von deinem Mann mitbekommen hast, Blickwinkel ändern, positiv auch an Schicksalsschläge herangehen und ja auch dieses, ich denke die ganze Zeit auch an sowas wie das Menschsein zelebrieren und auch diese Übung, sich in die Augen zu gucken und bei dem Ganzen funktionieren und jetzt überrollt KI alles, was macht uns Menschen aus? Und Kreativität ist da, glaube ich, ein riesengroßes Thema, was uns auf Dauer ja immer weiter oder deutlich abgrenzen wird von jeder Technologie. Ja, was sind wir Menschen im Menschsein und im Miteinander Menschsein? Da wird sich, glaube ich, viel noch entwickeln müssen.
Das glaube ich auch, ja. Weil diese Fähigkeit zu schöpfen, aus uns zu schöpfen, das kann eben nur der Mensch.
Ja.
Und es ist leider so, dass halt uns Menschen in der Schule, vor allem im Kindergarten in der Schule, das ziemlich mies gemacht wird mit der Kreativität.
Ja, Benotungen. Und das ist jetzt sozusagen,
ja, genau, Benotungen oder so musst du das malen oder so ist richtig und falsch.
Ja, strikte Vorgaben. Ja, ja das, ist schade.
In meinen Augen ein falscher Ansatz.
Ja.
Und da gibt es viele Menschen, die jetzt erwachsen sind und sagen, ich kann nicht malen oder ich will nicht malen und so, aber ich glaube, dass die alle schlechte Erfahrungen gemacht haben.
Ja. Ja, es ist schade. Ich finde auch, das ist ein Schulfach, das wichtig ist. Es wird ja ganz oft auch irgendwie so ein bisschen in so Wahlfächer dann irgendwie weggedrückt, aber dass man bestimmte Techniken, sei es Malen, ist ja auch trotzdem auch eine Sache, die man lernen kann oder bestimmte Techniken und Umgang mit Materialien beigebracht bekommen kann. Aber dass das eigentliche Kreativität oder Kreativsein sollte nicht in Vorgaben oder schon gar nicht in Noten gepresst sein. Also das finde ich auch wirklich schade.
Es ist wie mit der Musik. Man lernt es ja nur durchs Üben. Ja? Also wenn ich nie male, dann brauche ich auch nicht denken, dass ich es können muss. Das ist so ein bisschen der Fehler im Denken der Menschen. Dass interessanterweise bei der Kreativität, also beim Malen speziell, alle so denken, entweder man kann es oder man kann es nicht. Aber wenn ich jetzt irgendwie nie Sport mache und dann plötzlich denke, ich laufe einen Marathon, dann werde ich auch grandios scheitern. Ja?
Ja.
Und so ist es, glaube ich, da auch. Ja? Dass man doch nicht erwarten kann, weil man es nie macht und nie praktiziert. Wenn man dann einmal versucht und es ist nicht so, wie man sich's vorstellt, dann ist es ja einfach nur, weil man ungeübt ist. Ja.
Ja. Ja, ja, das ist es oft, dass wir ein bestimmtes Ergebnis im Kopf haben, wie es sein soll, anstatt einfach den Schaffensprozess zu genießen oder einfach, wie du es beschrieben hast, auch so in diesem Kreativsein, ja, sich auch irgendwie ausdrücken oder auch diesen möglichen Heilungsprozess dadurch auch wirklich zulassen, ganz egal, wie das Ergebnis aussieht, sondern ja, kreativ sein, was mit den Händen schaffen, das geht ja auch mehr und mehr verloren, wenn man das nicht von sich aus schon beruflich macht. Jetzt hast du ja einen kreativen Beruf. Das heißt, es ist ja durchaus was du in deinem Berufsalltag hast. Hast du aber durch das, was du jetzt neu machst und ins Leben gebracht hast, erlebt, dass du bei manchen vielleicht einen Impuls gesetzt hast, dass die sich daraufhin verändern wollen? Also würde mich jetzt interessieren, dass jemand, der vielleicht, wie du es beschreibst, zum ersten Mal mit Kreativsein in Berührung kam und sich mal getraut hat, dass das bei ihm was total Grundlegendes verändert hat daraufhin?
Ich denke schon, ja. Also grundlegend in dem Sinn, dass es halt, dass die Person diese Hemmung abgelegt hat. Ich hatte zum Beispiel im Mai vor ein paar Wochen eine Teamfortbildung für Erzieherinnen. Aha. Also ich möchte sozusagen auch, also mein Ziel ist es jetzt auch ganz viele Erzieher und Erzieherinnen bei mir im Raum zu haben,
ja,
weil das ja die Multiplikatoren sind, die dann kreativ mit den Kindern arbeiten.
Natürlich, genau. Stimmt. Ja, ja, ja.
Und ich hatte da eine Gruppe von 7 Frauen und ich habe schon gemerkt am Anfang, dass sie so ein bisschen nervös waren und ein bisschen auch unsicher. Aber ich habe einfach losgelegt und ich habe für die so ein paar Übungen rausgesucht, die heißen Malen wie ein Kind und heilsames Krakeln. Und da leite ich erwachsene Menschen tatsächlich dabei an, wieder zurückzugehen, so zu werden wie eine Dreijährige oder so.
Ja. Ja?
Dass man eben weggeht von diesen ganzen Ansprüchen, die man an sich selber hat. Und wir haben ganz wild rumgekrakelt und gekritzelt. Und am Ende dieser Fortbildung, in der Feedbackrunde, haben mir 3 von den Frauen gesagt, dass sie solche Ängste hatten und überhaupt keine Lust hatten auf die Fortbildung, weil sie nie malen, aber dass ihnen das jetzt so Spaß gemacht hat und dass sie jetzt einen ganz neuen Blick darauf bekommen haben, dass sie jetzt regelmäßig mit ihren eigenen Kindern auch malen wollen.
Ach,
und da habe ich mir gedacht, das ist, dann gehe ich glücklich nach Hause.
Ja, ja.
Das hat sich dann schon gelohnt.
Genau.
Ja.
Da hast du richtig was bewirkt. Ja, ja, da hört man auch raus, dass viele, also wenn du sogar schon sagst, nicht nur dieses, ach, kann ich nicht, mache ich nicht, sondern dass die da mit Ängsten bei dem Thema kommen. Was für einen Leistungsdruck muss es denn bitte geben, dass man sich nicht mal traut, einen Stift oder einen Pinsel in die Hand zu nehmen, um irgendwas aufs Papier zu bringen aus Angst? Auch nur vor der eigenen Bewertung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Angst davor hatten, dass andere Kursteilnehmer was Negatives sagen. Die sind ja wahrscheinlich schon so gefangen in dem, was sie selber davon halten, was sie da zu Papier gebracht haben. Also das ist ja eigentlich verrückt, weil es geht ja um nichts.
Aber diese eigene Bewertung, die ist gewachsen, doch die Bewertung aus dem Außen.
Mm.
Ich glaube nicht, dass die Menschen die in sich tragen. Gerade bei Mädchen, ich beobachte das auch, weil ich 2 Töchter habe, ist es extrem dass wenn die malen in der Schule, und die kritzeln ja ständig, also die kritzeln auf ihre Blöcke, langweilig ist
ja,
so.
Wir auch gemacht.
Aber dass die sich gegenseitig immer so, das ist schön, das ist nicht schön und so. Also gerade Mädchen untereinander sind da sehr streng mit, glaube ich. Also
bewertend.
Was hast ja die bewertend, also was hast du denn da gemacht und so. Und ich glaube, das wächst einfach mit den Jahren. Ich glaube nicht, dass man das von Anfang an in sich trägt, aber das ist schon dann mit der Zeit sehr tief verankert ist, einfach nicht zu gefallen.
Ja,
also
ja,
Mädchen vergleichen sich ja auch viel, wollen auch hübsch ausschauen und deswegen wollen sie auch schön malen.
Ja, oh, stimmt. Die Verknüpfung hatte ich so noch gar nicht gesehen, ja. Tatsächlich nach wie vor, trotz allem, was sich ja da auch durchaus vielseitig und positiv verändert, aber es ist immer noch ein sehr weibliches Thema, dieses gefallen wollen, schön sein wollen, gefällig sein und ja, aber auch wie traurig, dass dann diese gegenseitige Bewertung dann ja auch schon da ist. Vielleicht muss man sich dann da auch erst mit späteren Erfahrungen rausentwickeln, dass man dann eher denkt, okay, Frauen sollen sich gegenseitig unterstützen und ich mache auch immer lieber Frauen Komplimente als Männern, weil ich immer denke, das brauchen wir viel mehr. Die Männer haben eh viel zu viel Selbstbewusstsein.
Das stimmt, ja. Das sind einfach Prägungen. Das kann auch aus dem Elternhaus kommen. Wahrscheinlich auch ganz entscheidend, wie die Mutter sich verhalten hat, den Töchtern gegenüber. Ich glaube, dass da viel reinspielt. Und es zeigt sich ganz viel dann im kreativen Prozess. Es gibt auch eine ganz spannende Übung, wo sie einfach über den Blattrand hinaus malen sollen und auf den Tisch. Und ich habe Tische, die kann man ganz einfach abwischen. Das ist gar kein Problem. Ja? Mhm. Und in dieser Gruppe waren wirklich auch drei Frauen, die konnten es einfach nicht. Die haben das nicht gemacht. Obwohl ich ihnen wirklich viel Zeit gegeben habe. Ich glaube, die hatten 10 Minuten Zeit mit ihrem Papier und die haben in 10 Minuten sich nicht getraut, mit dem Stift über diese Kante zu gehen. Über die Blattkante. Ja.
Das ist eine sehr starke Prägung von, das macht man nicht.
Ja, genau. Und das ist, ja, ich muss das immer sehr, sehr viel erklären. Die Leute, die verstehen oft nicht, was ich mache, aber es sind wirklich oft diese ganz einfachen Übungen, die so niederschwellig daherkommen und die dann die Leute wirklich an ihre Grenzen bringen.
Wie würdest du konkret das nennen, was du dir da jetzt selber geschaffen hast, was du machst, was du anderen durch diese Kurse auch mitgeben willst? Was würdest du so als Überschrift für dich drüber setzen?
Als Überschrift in der Zeitschrift oder als fachliche Überschrift?
Beides.
Also ich denke, ich mache kreative Prozessbegleitung.
Ja.
So würde ich es fachlich ausdrücken. Und also mein Firmennamen gefällt mir ja sehr gut. Ich habe mich ja dann mit einem zweiten Business noch rausgewagt und habe das C'est la vie Lebenskunst genannt.
Ja, passt sehr gut. Das stimmt. Das passt sehr, sehr gut. Und C'est la vie, da steckt ja auch wirklich drin, das Leben annehmen und sein lassen, so wie es ist, mit allem Positiven und Negativen. Und das ganze Leben ist ein Prozess und eine Entwicklung. Und ja, das passt da alles gut rein, das stimmt.
Ja, und keiner von uns wird im Laufe seines Lebens verschont bleiben. Wir werden alle unsere Krisen erleben, vor allem, wenn wir älter werden.
Ja.
Es ist einfach so. Deswegen ist es einfach unheimlich wichtig, da eine gute Einstellung dazu zu entwickeln.
Man ist ja auch im Laufe der Jahre und im Laufe des Älterwerdens, finde ich, viel selbstreflektierter. Man wird wohlwollender mit sich, aber man reflektiert auch mehr, man kennt sich. Ja, ist dann, finde ich, auch einfach offener dafür, mal den Blickwinkel zu wechseln oder auch bereit zu sein, anderes auszuprobieren, um aus so Schienen und Mustern auszubrechen. Zumindest ist es gut, wenn man das versucht.
Also, es ist schön, wenn es dir so geht, ja? Also es mag bestimmt bei vielen so sein, aber es ist nicht bei allen Menschen so.
Okay. Ja.
Es gibt auch die Gegenbewegung, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja.
Leute, die immer eingefahrener werden und so ihre Routinen brauchen. Das ist ja auch was das Alter mit sich bringt.
Ja, umso besser, dass du die Möglichkeiten und Räume dafür gibst, das aufzubrechen. Aber es ist ja schon mal ein Schritt, wenn die Menschen überhaupt zu dir kommen mit dem Bedürfnis, das zu wagen. Das muss man ja auch so sehen. Also alle, die zu dir kommen, haben ja schon den inneren Impuls, vielleicht mal was ändern oder ausprobieren zu wollen.
Das stimmt, ja. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich bin eher so immer ein bisschen ungeduldig und würde mir wünschen, dass mehr Leute kommen. Aber tatsächlich waren schon sehr viele da und das ist eigentlich richtig toll, ja.
Ja, sehr
Weil
schön.
Weil man geht schon auf ein Risiko ein. Also Ja.
Ja, also auf jeden Fall verlinken wir dich in den Shownotes, dass du gefunden wirst. Dann können sich alle nochmal informieren und auf deine Seite gehen und dich auch direkt kontaktieren. Und dann hoffen wir, dass noch ganz, ganz viele zu dir kommen, denen du einen neuen kreativen Impuls geben kannst und die auch mal einfach über sich hinauswachsen und sich trauen, über den Rand zu malen. Das finde ich richtig gut, auch als Symbolik.
Das wäre wunderschön, ja.
Sehr, sehr schön.
Und ich meine, es passiert ja am Ende des Tages nichts Schlimmes, das sage ich auch immer dazu. Wir malen Bilder, letzten Endes.
Ja, und das ist, aber wie schön, dass es so einfach sein kann, Menschen in so eine Veränderung und sei es nur einen veränderten Blick auf sich selbst einfach mal zu schubsen.
Ja, das ist wirklich sehr schön. Und das ist so interessant, weil durch dieses auf sein eigenes Bild schauen, die Reflexion auch nochmal ganz anders funktioniert, als wenn man jetzt mit einem Therapeuten sich unterhält.
Ja.
Das ist gesprochenes Wort, das ist auch wichtig, aber das ist dann irgendwann weg und dieses Bild, das bleibt. Und das kann sich auch verändern. Also ich habe auch dasselbe erlebt in meiner Ausbildung, die ich gemacht habe, eben zum heilsamen, intuitiven Malen, dass Bilder, die am Anfang mich aggressiv gemacht haben, irgendwann sehr wichtig für mich wurden. Ja, also das kann sich über Wochen und Monate dann tatsächlich verändern. Wenn man innerlich reift oder heilt, dann betrachtet man plötzlich auch seine Bilder anders. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Weil das ist immer nur eine Momentaufnahme, was man macht und malt. Und man kann sozusagen auch anhand seiner Bilder dann seine eigene Entwicklung und seinen Prozess sehr schön verfolgen.
Sehr schön.
Und meine Ausbildungsleiterin, die Ulrike Hirsch, die ich gerne hier auch erwähne, die wunderbare Ulrike, bei der ich gelernt habe, kann ich auch sehr von Herzen empfehlen. Ulrike Hirsch, ja, die hat immer zu uns gesagt, das ist Bildmedizin.
Oh, das ist gut.
Ja.
Und es nennt sich heilsames, intuitives Malen, wie du gesagt hast.
Genau.
Ja, das heißt, da hat man wirklich auch einen Namen dafür gefunden, weil man erkannt hat, dass es ein heilsamer Prozess ist, in diese Kreativität auch wirklich mal bewusst einzufließen. Und wie schön, dass du es auf die Art dann auch weitergibst, ja. Weil bekannt ist es. Also ich hatte vorher noch nie davon gehört. Im Vorgespräch hast du es erzählt. Da dachte ich auch, es ist Wahnsinn, was es für spannende Felder gibt, Berufsfelder, Weiterbildungs-, Weiterentwicklungsfelder. Und genau, dass du dann auch so ein Impulsgeber sein kannst, für Menschen da auch einfach eine Veränderung bewirken zu können, die so einen Kurs dann bei dir auch buchen. Ja.
Der Begriff wurde tatsächlich von Ulrike Hirsch geprägt. Genau, also das ist eine Künstlerin, die seit 25 Jahren mit Menschen malt und die ihre Erkenntnisse daraus genommen hat und dann sozusagen in ein Ausbildungsformat gegossen hat. Das ist keine staatlich anerkannte Ausbildung, sondern wirklich einfach nur von einer Künstlerin aus ihrer eigenen Lebenserfahrung herausgeschöpft. Ja. Aber es ist wirklich sehr reichhaltig und sehr schlau, was sie macht. Und ich denke, in unserem Kreis ist sie auch sehr bekannt.
Ja, schön. Ja, das klingt toll. Da wünsche ich dir noch ganz, ganz, ganz viel Erfolg und viele Menschen, die du dadurch positiv bewegen kannst und die Kreativität auch auf die Art weiter verbreiten kannst oder dass Menschen mehr und mehr erkennen, wie wichtig das ist für uns als Menschsein und dass es heilsam ist. Richtig schön.
Danke dir, Annika.
Vielen Dank, liebe Gisela, dass du das mit uns geteilt hast und deine Geschichte und deinen Weg erzählt hast.
Sehr gerne.
Und ich hätte am Ende noch eine Überraschungsfrage. Ich stelle am Ende immer gerne die Frage, was sind deine 5? 5 ist meine Lieblingszahl und so kam ich zu der Idee zu fragen, was sind 5 Begriffe oder 5 Dinge, die du für dich brauchst, wo du jetzt sagst, das ist mir wichtig oder die mit den Begriffen verbinde ich persönlich was.
Also ich bin ein sehr intuitiver Mensch und jetzt das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist, ist meine Familie.
Ja, schön.
Mein Rückzug.
Rückzug, gutes Wort, ja.
Musik, ganz wichtig. Farben, Musik und Farben natürlich.
Ja.
Also die Utensilien, toll, mit denen ich kreativ sein kann. Das waren 4, gell? Und das ist mir noch sehr wichtig. Ich brauche immer wieder Abenteuer auch.
Abenteuer.
Ja. Ja. Und wenn sie noch so klein sind.
Die ja auch die Möglichkeit zur Veränderung birgen. Also Abenteuer ist ja was Unvorhergesehenes.
Genau, so kleine Überraschungen.
Ein Wagnis.
Genau.
Ja.
Muss nicht riesengroß sein, aber so kleine, besondere Momente, die immer wieder den Alltag so ein bisschen aufwirbeln.
Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank. Es war sehr, sehr schön, mit dir darüber zu sprechen. Und ich wünsche dir noch viel, viel Erfolg. Und wir verlinken dich, dass du gefunden wirst, dass du kontaktiert wirst und hoffen, dass du noch sehr viel mehr Kreativität in die ganze Welt tragen kannst mit deinen Kursen.
Danke dir, Annika. Das ist wirklich sehr lieb von dir. Ich war sehr gerne bei dir zu Gast.
Das war sehr schön, sehr, sehr schön. Dankeschön, liebe Gisela. Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute bei Sinnflimmern und Funkenflug. Ich danke dir fürs Zuhören. Na, ist der Funke übergesprungen? Vielleicht hat dich die Geschichte ja inspiriert, um deinem eigenen Sinnflimmern nachzugehen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere meinen Podcast und teile ihn mit Freunden, die ebenfalls einen Funken Inspiration und Mut zur Veränderung gebrauchen können. Besuche mich gerne auf sinnflimmern.de oder bei LinkedIn. Bis zum nächsten Mal bei Sinnflimmern und Funkenflug. Deine Annika. Bleib neugierig und glaub an dich.